finden an der einen oder anderen Stelle. Samstag, den 4. Dezember ab 16 Uhr Spitalerstraße im Rahmen von Go Create Resistance. Go Create Resistance wird diesen ganzen Tag einschließlich eines Workshops, der schon am 2.12. mit einer Filmvorführung im Abaton beginnt, dann am 3.12. mit einem Workshop fortgesetzt wird. Zum Konsumismus in der Innenstadt begehen und das ganze Programm von Go Create Resistance für dieses Mal ist auch jetzt schon im Schauspielhaus erhältlich. Ja, so long, bis zum Freitag im Nachmittagsmagazin. Jetzt kommt Nerd Alert.
Die Inseln Tahitis sind Perlen im Meer. Hier lässt es sich leben, das fällt nicht schwer. Morgens geht man an den Strand. Ai-ai-ai, aloha, legt sich räkelnd in den Sand. Ai-ai-ai, aloha, Aito spielt mit meiner Brust, isst ne Mango und kriegt Lust. Himmelblau und wassergrün, la-la-la-la-la-la-la. Leben, Sonne, Wind, so schön. Ich möchte gern mehr wissen von Evolution oder ne Eisbude bauen. Ganz schön wär's schon, aber vorher gehe ich am Strand. Ai, 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 aloha, leg mich räkelnd in den Sand. Ai, 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 aloha, Haito spielt mit meiner Brust. Ach nee, das ist Toto heute, na der mag keine Mangos, aber los. Und Himmel immer blau und Wasser immer grün.
Himmel blau und Wasser grün.
Sonne, Leben, Wind, so schön. Heute ist mir ganz seltsam. Träumte von Europa, von Deutschland, von Arbeit, Menschen, Fortschritt und vom Wegreisen. Oh, da muss ich aber sofort an Strand. Ai, 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 Albtraum. Ich lege mich
nerd.
Er geht los.
Ja, geht los, ja. Ihr hört Freisenderkombinat auf 93.0 bzw.
104,1
im Kabel. Und ihr hört jetzt den Nerd Alert. Wir sind heute nicht nur ein Nerd,
sondern wir sind drei Nerds.
Wir sind heute drei Nerds. Hallo Nerd 3. So, jetzt machen wir mal das Mikro auf. Wir sind gar nicht gewohnt, zu dritt zu sein. Nochmal, hallo Nerd 3.
Hallo, ich bin Norbert.
Hallo. Ja, und...
Was wollten wir denn reden heute ein bisschen?
Ja, wir reden heute wieder verhältnismäßig vermischte Sachen. Wir machen heute die Sendung aus der Zukunft, denn wir machen heute die Themen, die ich für nächsten Monat angekündigt habe. Das ist...
Und das ist gut.
Das ist nicht
wir
so
leben also unser Zeit voraus.
Das ist nicht so professionell, aber dafür ist es besser als sonst. Sonst reden wir nie über das, was im Transmitter steht. Dieses Mal machen wir es halt einfach ein bisschen zu früh.
Und ihr wisst, was nächsten Monat dann dran ist.
Genau.
Okay, fangen wir mit Musik an, würde ich sagen.
Genau, und dann alles Weitere wird sich zeigen.
Juhu.
kein Strom.
Antenne.
Telefon.
Antenne.
TV.
Antenne.
Technodrom.
Input, Output, Ausfall. Umspannen. Wir hängen dran. Input, Output, Aus und an. Umspannen. Wir hängen dran.
Antenne.
Empfängt Strom.
Antenne.
Telefon.
Antenne.
TV.
Antenne. Technodrom.
Input, Output, Aus und an. Umspannen.
Nerd Alert. Ja, bevor wir in die Tiefen oder Untiefen der Nörderei hier reingehen, nochmal. Das waren eben gerade die großartigen, leider schon aufgelösten Blitzpop. Ich weiß gar nicht, ob eine Person, die mir gegenüber sitzt, von der weiß ich, dass sie da war, aber von dem werten Hörer, von der Hörerschaft und Hörerin da war, weiß ich nicht. Das war ein großartiges Projekt.
Ja, kann ich bestätigen. Also in der Schilleroper in Hamburg.
Genau. Der offizielle Titel dieses Projektes war Die Eintagsfliege. Und das hatte den Hintergrund, dass sich eine Band morgens gegründet hat, ohne Musik, ohne irgendwas. Also die hatten noch nicht mal einen Bandnamen. Haben sich morgens in der Schilleroper getroffen, haben ihre Computer und Gitarren und ihre Stimmen mitgebracht. Haben sich dann aufgeteilt, also waren insgesamt, glaube ich, 15 Leute. Sechs haben die Band gemacht, der Rest hat sich aufgeteilt. Einer hat ein Video gedreht, zwei haben Merchandise gemacht, zwei haben das Catering. Es gab einen Bandmanager, jemand hat dann irgendwie noch die Webseite aufgesetzt. Jedenfalls hatte die Band dann im Laufe des Tages 10 Lieder geschrieben. Das Video wurde fertiggestellt, die T-Shirts wurden gedruckt, Badges wurden gemacht, CDs wurden gebrannt. Dann war abends das Konzert. Das anfing damit, dass das Video gezeigt wurde. Dann spielte die Band ein komplettes Konzert mit den Stücken, die sie im Laufe des Tages geschrieben haben. Und dann haben sie sich aufgelöst.
Das Bootleg wollen wir ja nicht vergessen, was es noch gab.
Stimmt, genau. Es wurde auch noch ein Live-Bootleg aufgenommen und dann auch gleich verkauft. Also mich hat das umgehauen. Und
schnelllebige Industrie, die Musikindustrie, ne?
Genau.
Kann man so sagen, ein Tag.
Tja, das könnte Dieter Bohlen nicht schneller, würde ich sagen. Ja, wen das interessiert, ich meine, die Band ist jetzt leider aufgelöst. Ich habe gehört oder gemunkelt, wurde gemunkelt, dass es eventuell einen Tribute to Blitzpop Sampler geben soll, wo dann Leute ihren Tribut zollen dieser großartigen Band, vielleicht so ein Coverversion Sampler. Das ist aber noch nicht ganz sicher, ob das passieren wird. Sicher ist, dass Plemo, unser Hamburger Spielzeugelektroniker, wird für die Vinyl Version seiner Platte einen Blitzpop-Remix als Bonustrack rausbringen. Weiterhin im Vermächtnis, es gibt wohl ein, zwei der Lieder auch online. Die CD kann man, denke ich mal, auch bei Cobretti unter cobretti.org weiterhin bestellen, solange sie noch verfügbar ist. Und da kann man sich auch das Video runterladen und angucken, das auch hervorragend geworden ist. Blitzpop. So, wir sind ja nicht bei Blitzpop, wir sind hier bei den Blitznerds. Deswegen machen wir jetzt erstmal wieder, wie schon üblich, den Keller auf. Den Keller, wo der Kessel Buntes drinsteht.
Ja, was gibt's denn da Neues im Überlegen? Also eigentlich fällt mir jetzt spontan erstmal wieder nur Wahlmaschinen ein, aber das ist natürlich schon ein sehr interessantes Thema im Moment.
Genau, wir haben euch ja in der letzten Sendung vorgewarnt über die Wahlmaschinen und das Wahlmaschinen-Debakel, das eventuell bevorstehen könnte bei den Präsidentschaftswahlen in Amerika.
Ja, und jetzt haben wir ja einen großen Feldversuch gehabt am 2. November.
Und
ja, es war, glaube ich, sehr obskur, was für unterschiedliche Maschinen eingesetzt wurden. Also es ist wirklich so, dass man eigentlich gar nicht erwarten würde, ne? Dass also die Bestimmungen für die Maschinen anscheinend sehr unterschiedlich waren. Also es war gar nicht gefordert, dass irgendwie, dass es näher nachzählbar ist. Also sowas gibt Maschinen, da kann man jetzt nicht nachträglich verifizieren. Da muss man sich darauf verlassen, dass die Maschine richtig gearbeitet hat.
Ja, ist auch
und,
gut so,
oder? Ja, genau. Und ja. Dann gibt es ja diese bekannte Diebold. Ich glaube, das ist so auf jeden Fall in den Medien die bekannteste von diesen Suchmaschinen. Sag ich schon auch nicht schlecht. Ich suche mir meine Wähler selber. die auch irgendwie kurz gesagt haben, dass man ja an ihren Maschinen auch nachträglich... Es gibt dann immer so, das hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche mal besprochen, dass man sozusagen aufzeichnet. Also jedes, alles, was mit der Maschine gemacht wird, wird irgendwo protokolliert und dann kann man nachträglich sich das Protokoll angucken. Und da war jetzt ganz lustig, weil jemand gezeigt hatte im Internet, wie man halt ganz simpel mit Hausmitteln sozusagen. Also das sind ja erstmal, die Diebold-Maschinen basieren auf Windows und das heißt, wenn man $10, wenn man an das Laufwerk rankommt und das ist von sich aus erstmal freigegeben auf der Maschine, dann kann man sich, also es ist einfach eine Datei, die eigentlich im Endeffekt eine Access-Datei ist, die kann man sich dann runterladen und dann kann man sich handelsüblich das Access einfach kaufen von Microsoft und damit das reinladen. Und interessanterweise sind auch diese Log-Dateien anscheinend nicht, also die Protokollierungsdateien, nicht besonders gut geschützt. Man kann also sehr leicht Sachen da rausschmeißen im Endeffekt. Das hat im Endeffekt das Lustige, irgendwie, da gibt es irgendwie die Internetseite blackboxvoting.com. Und die haben einen Affen trainiert, einen Schimpansen, der da einfach mal so mit Software sozusagen diese Einträge löschen kann, um zu zeigen. Weil, also Diebold behauptet irgendwie, es ist nicht irgendwie interaktiv mit, irgendwie, glaub, mit Rechnern und Human Beings möglich. Und somit haben sie dann gezeigt, das stimmt, es war kein Human Being, was gelöscht hat. Also wer das Video mal gern sehen will, das findet man bei blackboxvoting.com.
Es gibt weiterhin eine andere sehr gute Dokumentation, genau zu den ganzen Anzweiflungen, die jetzt passiert sind oder halt irgendwie, die jetzt momentan zumindest in gewissen Medien grassieren. Das findet man unter, ich glaube, www.watergate, Voter, also Voter wie der Wähler, der englische, amerikanische Punkt Gate, angelehnt an Watergate, wie jeder sich denken kann. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das org oder net ist.
Ausprobieren.
Es sind endlich viele Probierer. Oder sonst sucht bei der Suchmaschine eures Vertrauens nach Watergate. Da gibt es auch nochmal einen ganz guten Dokumentarfilm.
Vielleicht haben wir ja die Zeit, die Dings auch sonst nochmal auf die Seite zu stellen.
Das wär, wir haben ja wieder
wir zwei kündigen Links, das auf jeden Fall immer fleißig an, das stimmt.
Ja, weiterhin, also es ist auch ganz interessant, wie man das also einerseits jetzt ganz ins Politische zu sehen, also irgendwie die Art und Weise der ja, Veräußerungen vor der Wahl und nach der Wahl. Die Amerikaner sind ein ganz interessantes Volk. Zuerst schimpfen sie alle, aber danach sagen sie, das ist unser Präsident, den unterstützen wir. Und deswegen scheint irgendwie dieser, sobald irgendwie der Präsident gewählt ist, ändert sich, also halt sobald offiziell verkündet wurde, dass der Präsident ist, ändert sich auch das Verhalten ihm gegenüber. Das bedeutet, zumindest habe ich den Eindruck, seitdem Bush, also bis zum Zeitpunkt, wo Bush noch nicht als Kandidat oder also im Endeffekt als gewählter Präsident verkündet war, waren die Zweifel an den Wahlmaschinen viel, viel größer als jetzt im Nachhinein. Das kann man relativ gut verfolgen, genau. Zum Beispiel.
Es gibt Gott sei Dank ja noch irgendwie engagierte Bürger, die das auch noch wenigstens so... es gibt da, glaube ich, irgendwie im Grundgesetz, also ich weiß nicht, bei denen heißt es ja Verfassung, irgendwie...
Constitution.
Genau, gibt es irgendwie ein Recht auf irgendwie irgendwelche Informationsrausgabe. Und da gibt es jetzt Bürgerrechtler, die halt versuchen wollen, sagen wollen, wir würden gerne das Ergebnis nochmal nachzählen. Das ist vor allen Dingen begründet, dass in bestimmten Wahlbezirken wesentlich mehr Leute gewählt haben sollen, als registriert sind. Nun... weil ich kenne das System ja nicht so gut. Das soll anscheinend ab und zu vorkommen, wobei jetzt so solche Unregelmäßigkeiten, ich habe jetzt gerade eins gelesen, ich weiß die Region nicht mehr genau, wo irgendwie 700 Leute registriert waren und 300 haben für Kerry gewählt und 4000 statt 400 haben für Bush gewählt. Das Problem ist aber, es gibt halt auch Regionen, wie gesagt, wo Wahlmaschinen eingesetzt wurden, wo man jetzt nicht verifizieren kann. Und da kann man, hat man dann gesagt, du, dann kann man sich auf diese Protokollierungsdatei, und da hat man aber jetzt gesehen, dass gerade bei, jedenfalls bei diesen Diebold-Maschinen überhaupt kein Schutz eigentlich. Also diese Datei, das ist eine Access-Datei, die liegt ohne Passwort. Man könnte bei Access also einen Passwortschutz auch geben. Ist jetzt nicht wirklich 100% viel sicherer, das muss man auch fairer, aber es ist wenigstens nicht ganz so simpel, einfach nur eine Datei runterzuladen und zu verändern. Dann ist es so, dass das ja auch protokolliert wird, wenn Änderungen sind, und man hat zum Beispiel auch festgestellt, dass in bestimmten Wahllokalen in diesen Logdateien Zeiten fehlen. Also, dass da Lücken sind. Also, es ist sehr ominös und
ja.
Wir sind ja Freunde der Weltverschwörungstheorien.
Genau.
Und, aber ich finde, man kann es auch nicht ganz von der Hand weisen. Es ist auf jeden Fall lustig, dass man solche Systeme einsetzt, finde ich. Dass die halt so viel Stoff bieten, dass man sich viel dahinter dann irgendwie vorstellen kann und auch in irgendwelche Richtungen weiterspinnen kann. Ne?
Ja. Nochmal ganz kurz auf dem Meta-Level, worauf ich hinaus wollte, bevor wir dann eben gerade wieder ins tiefere Detail gegangen sind, wo man das sehr gut nachvollziehen kann, diesen Umschwung, auch in der Zweifelhaftigkeit der Maschinen, kann man bei so Medien wie Slashdot, finde ich, relativ gut sehen. Es gibt ja da die Beiträge zu den Wahlmaschinen vor der Wahl und dann gibt es irgendwie die Beiträge dazu, dass es Zweifel an den Wahlmaschinen gibt nach der Wahl. Und da, die sollte man sich mal genau angucken, sollte sich vor allem mal die Kommentare, die Slashdot im Endeffekt ausmachen, angucken. Und da sieht man irgendwie, dass vor der Wahl ganz groß alle geschrien haben, ja, die Wahlmaschinen, das geht gar nicht und die sind so unsicher. Und nach der Wahl plötzlich sämtliche Anzweiflungen der Wahlmaschinen ins Reich der Verschwörungstheorien verworfen wurden. Das ist, und das finde ich irgendwie so eine Art und Weise des Umgangs mit diesem Ergebnis, was man relativ viel jetzt sieht. Mich wundert das immer.
Ja, aber das ist, ich meine, das wundert mich eigentlich auch. Man hat das schon bei den Kriegen immer miterlebt. Also solange Länder ihre Leute nicht in die Kriege geschickt haben, irgendwie gab es immer eine rege Diskussion, ob für wieder, sobald Soldaten dann im Kriegseinsatz waren, ist irgendwie so eine Grundhaltung anscheinend bei der Bevölkerung, jetzt sind unsere Jungs und die müssen wir irgendwie unterstützen. Also das ist ja eigentlich das Gleiche, ne? Also, dass man sagt, wenn es irgendwie jetzt soweit ist, dann stehen wir doch dahinter.
Also George W. jetzt im Krieg.
Ich denke da zum Beispiel an die Engländer vorhin ganz stark, muss ich sagen. Ne? Der, bei denen, bevor das klar war, also die hatten ja zwischenzeitlich, stand ja irgendwie der Premierminister Blair ziemlich alleine, ne? Mit seinem Kabinett vielleicht alleine, dass sie das machen wollen. Und dennoch haben sie es irgendwie gestartet und ab dann war plötzlich alles verstummt sozusagen. Sowas ähnliches, ne? Also, ja. Ich denke, das ist einfach natürlich auch ein Versuch. Es gab zum Beispiel schon so diese, also ich weiß jetzt nur Black Box Voting, die machen halt auch, dass sie Leute Inspektoren runterschicken, um das zu verifizieren. Und da gibt es zum Beispiel auch schon Fälle, wo sie falsche, also neue Kopien gekriegt haben, anstatt das Originalmaterial, wo sie das jetzt vergleichen wollen mit dem Hauptarchiv. Und also sehr, sehr, sehr merkwürdig.
Also eine interessante Sache gab es noch. Ich vertraue ja Statistiken nicht so sehr und ich vertraue eigentlich im Endeffekt auch keinen bunten Grafiken mit irgendwelchen Balken, die irgendwas beweisen wollen, weil ich meine, wenn man sich dann genauer mit auseinandersetzt, kann man eigentlich mit jeder Grafik und jeder Statistik alles beweisen, was man möchte. Aber das war so ein Beispiel, da wurden zumindest Zweifel relativ schnell auch wieder wach. Das war eine Gegenüberstellung von Ergebnissen des eigentlichen Wahlergebnisses und des Exit-Polls, dem sogenannten. Der Exit-Poll ist das, was bei uns die Wahlprognose ist. Es stehen also vor dem Wahllokal, vor ausgewählten Wahllokalen Leute, die fragen, die Leute, die rausgehen, ja, sag mal, was du gewählt hast und machen dann eine kleine Statistik draus. Und je nachdem, wie groß die Stichprobenmenge ist, der Leute, die gefragt wurden und wie gut die Wahllokale ausgewählt wurden, die dann im Nachhinein befragt werden oder nach der Wahl, kann man dann, wenn man das gut macht, kann man den Ausgang der Wahl eigentlich aufhand dieses Exit-Polls eigentlich schon sehr gut vorausbestimmen oder kontrollieren. Und die Grafik, die ich gesehen habe, war so eine Gegenüberstellung von Bundesstaaten, also halt den Exit-Poll und das eigentliche Wahlergebnis. Und das wurde auf Bundesstaaten aufgegliedert. Und die eine Seite waren die Bundesstaaten, die ganz normal mit Papier gewählt haben. Und auf der anderen Seite waren die Bundesstaaten, die mit elektronischen Wahlmaschinen gewählt haben. Und was würdest du jetzt erwarten, wie die Grafik aussah?
Also, erzähl mal weiter, weil ich würde dann noch lieber was hinzufügen. Also ich gehe davon aus, erzähl.
Oder Norbert, was würdest du raten?
Also sie haben wahrscheinlich sich unterschieden.
Ja, das habe ich gut suggestiert. Es war wirklich auffällig. Also das ist ein Link, den ich definitiv jetzt heute noch ins Wiki tue, gleich bei der nächsten Musik. Ihr beiden seid meine Zeugen. Es ist so, dass bei der Papierwahl die Ergebnisse zwischen dem Exit-Poll und dem eigentlichen Ergebnis sehr, sehr gleich, also sehr, sehr ähnlich waren. Während bei den in den Bundesstaaten, wo mit Maschine gewählt wurde, die Unterschiede zwischen Exit-Poll und dem eigentlichen Ergebnis einerseits sehr groß waren und auf der anderen Seite in wessen Gunsten?
Dem existierenden
Präsidenten. Ja. Und ich weiß es nicht. Also vielleicht haben die Leute sich auch einen Spaß gemacht, vielleicht sind die Grafiken gefälscht, vielleicht gibt es da eine andere Erklärung für. Aber man zweifelt.
Ja, wir kommen ja eigentlich auf das Grundthema zurück, also dass man so unsichere Systeme für so entscheidende Grundpfeiler der Demokratie eigentlich einsetzt. Also das ist schon wirklich irgendwie famos, ne? Weil ich hatte jetzt nochmal den nächsten Schritt gelesen, dass man jetzt nochmal unter Wahlcomputern Untersuchungen gemacht hat, da wo man verifizieren kann. Es gab natürlich schon Maschinen, die zum Beispiel, was Martin letzte Sendung auch erzählt hatte, wo ich so im Glaskasten nochmal im Papierbeleg sehen kann, ob das auch wirklich das ist, was ich gewählt hatte, und die verschwinden in eine Box und damit kann ich nachträglich sozusagen, die wird versiegelt wie bei einer normalen Wahl, und die kann ich nachträglich auszählen. Und da, wenn man die vergleicht mit Wahlcomputern, die halt so eine Möglichkeit nicht bieten sollen, auch nochmal wesentliche Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen und den, also so geben, also zwischen, das sind mehrere Faktoren, wie viele Leute registriert sind, wie viele Leute bei der letzten Wahl gewählt haben, diese Exit-Polls, wie wird es ausgehen, die Prognosen. Und man erkannt auf jeden Fall, dass die, die halt nicht irgendwie eine Verifizierungsmöglichkeit haben, wesentlich, also anscheinend wesentlich irgendwie kürzere Differenzen im Gegensatz zu den erwarteten Werten aufbringen. Irgendwie. Also das ist sehr, sehr merkwürdig und ich denke, wir werden irgendwann in Europa und in Deutschland dann auch nicht dran vorbeikommen, aber ich hoffe, dass es bei uns alles ein bisschen klüger und ausgereifter eingesetzt wird. Irgendwie. Weil das Problem ist ja auch gar nicht nur die Wahlmaschine selber, sondern es wird dann übertragen an irgendeinen Zentralrechner, der arbeitet weiter. Und da gibt es viele Stellen, wo man wirklich sozusagen unentdeckt was machen kann. Also es ist nicht so einfach, als wenn ich mit 5 Leuten irgendwelche Papiere auszähle und dann jeder mir über die Schulter gucken kann und sagen kann, wieso machst du das Häkchen denn da?
Dass wir das hier besser können, kann man ja zum Beispiel an den Mautsystemen sehen oder an der Jobcard und an der Gesundheitscard. Also da werden wir, denke ich, noch viele Themen haben, die wir in nächster Zeit zu besprechen.
Oh Gott, mir steht der Angstschweiß schon auf der Stirn.
Ehrliche Großprojekte.
Gut, wir hören noch einen kleinen musikalischen Einsprengsel. Dann geht es weiter beim Nerd Alert. Tja, und das waren natürlich gerade nochmal die grandiosen, einzigartigen und inzwischen aufgelösten Blitzpop, die Eintagsfliege in der Schilleroper. So, wir haben eben gerade eine kleine Redaktionssitzung gemacht und konnten uns nicht ganz entscheiden, was wir machen. Dementsprechend machen wir jetzt was ganz anderes. Wir machen uns lustig und wir machen uns lustig über unsere Freunde der Organisation mit den drei Buchstaben.
Dem Chaos Computer
Club. Ja. Genau. Und ich wollte sie eigentlich loben, interessanterweise.
Ja, dann machen wir erstmal den Lob, das ist doch gut. Erst Lob und dann Tadel.
Genau, wir haben ja mal ziemlich viel geschimpft über irgendwelche Organisationen. Das war Willems
Rücken. Mein Magen knurrt. Nee, okay, also.
Ja, wir sind hier die ernsteste Sendung im freien Senderkombinat. Ihr merkt das schon, wir reden über wichtige Themen und das auch mit dem angemessenen Art und Weise. Jedenfalls, wir haben uns ja bis jetzt immer beschwert über große Organisationen, die Sicherheitsvorfälle haben und die unter den Tisch kehren. Und das hat der CCC nicht gemacht, das muss man ihnen lassen.
Jein, ne? Jein, sag ich gleich. Also ich warte noch auf dein Lob.
Ja, ich wollte sie gerade loben, dass sie so schnell diesen Sicherheitsvorfall den Gut. Betroffenen gemeldet haben.
Meinst du, okay, jetzt müssen wir vielleicht erstmal erzählen, um was es geht, ne?
Okay.
Also, ja, ich habe auf jeden Fall, bei mir ging es so los, dass ich eine Mail erhalten habe mit Absender CCC, der mich darauf hinwies. Ich war letztes Jahr, glaube ich, ne? Das CCC-Camp bei Berlin, wo wir auch eine Sendung drüber gemacht haben.
Genau, im
letzten Sommer, ja. Genau, und da ging es halt darum, dass sie diesen Rechner, den sie damals benutzt haben als ein Wiki-Server, das ist ein Rechner, an dem man Sachen rein, also wo man auch da Daten hinterlegen kann und abrufen kann und auch dann verschiedene ihre Daten halt irgendwie, der war irgendwie so dafür in Benutzung, den haben sie halt danach abgebaut, das war sozusagen so ein, kann man sagen, Festival, ne, für über ein paar Tage, 5 Tage, glaube ich, ging das.
Genau, wir haben das genau erzählt, wer sich daran nicht mehr erinnert. Das war so ein Camp. Also wir haben gezeltet mit unseren Computern. Es gab schnelles Internet, WLAN. In großen Bierzelten gab es Vorträge, gutes Wetter. Mhm. Es war wie so ein kleines, ja, so
kann man sagen, wie so ein Musikfestival, nur
genau, ohne Musik.
Mit sozialen Computerthemen. Ja. Naja, okay, dieser Rechner wurde wieder abgebaut und wurde jetzt in anderen Bestimmungen zugeführt und wurde benutzt und benutzt und benutzt. Und dann kam irgendwann jetzt mal eine spanische Hackergruppe und dachte sich, Mensch, der CCC, gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Und haben es halt geschafft und haben relativ viel Daten von dem geklaut und gelöscht.
Und das Interessante an der Sache ist, dass sie diesen Wiki-Server auf dem Rechner nie deaktiviert haben. Das war irgendwie das Hauptproblem an der Sache.
Naja, sind ja nicht nur, also laut dieser E-Mail vom CCC sind ja nicht nur die Wiki-Daten, sondern sind sozusagen auch die Registrierungsdaten, die ja auch nicht so zu primär abrufbar waren über das Wiki. Und jeweils haben sie die Daten auch geklaut und veröffentlicht. Genau. Und das, was mich persönlich ärgert, ist eigentlich schon, kann man wirklich sagen, dass so eine Organisation wie den CCC, die dann auch so eine Veranstaltung machen und zu dieser Veranstaltung auch davon ausgehen, dass die Leute, die daran teilnehmen, nicht ein großes Interesse haben, ihre ganzen Daten möglichst weit zu verteilen. Dass sowas einfach sozusagen, also das ist, man kann man wirklich sagen, ist ein absoluter Anfängerfehler, dass man sowas die ganze Zeit irgendwie weiter betreibt. Es ging ja auch darum, dass das jetzt gar nicht mehr von dem aktivierten Wiki war, sondern laut dieser Mail war das ein Backup-Dump, was da irgendwie rumflog.
Mhm, also ich hatte das so verstanden, und wir können das gleich nochmal nachlesen, ohne bevor wir uns jetzt hier auf dem Ether streiten. Ich hatte das so gelesen, dass sie einfach die alte Wiki-Installation weiterlaufen lassen haben, ohne sie abzudaten und dementsprechend eine Sicherheitslücke, die irgendwann aufgetreten wurde, ist nicht gepatcht wurde und so dann der Rechner anfällig war.
Also laut deren Mail, glaube ich, hat der Angriff, also so wie sie eingedrungen sind in den Rechner, gar nichts mit dem Wiki zu tun gehabt.
Doch, das ist, glaube ich, eine T-Wiki-Geschichte. Also
ja, ich meine nicht, weil du siehst in den Logdateien von dieser Hackergruppe aus Spanien schon noch auch andere Informationen und so. Aber ist ja auch egal. Es geht einfach im Endeffekt darum, warum man solche Daten nach so einer Veranstaltung nicht sofort löscht. Genau, also es gibt eigentlich keine Notwendigkeit, wenn diese Sache vorbei ist, solche Daten weiter vorzuhalten. Es geht ja auch in unserem Datenschutzgesetz, und der CCC ist ein großer Verfechter unseres Datenschutzgesetzes, dass es Datenminimierung und Datenhaltungminimierung gibt und dass man sozusagen Daten nur so lange halten soll, wie man sie braucht. Und da sehe ich nicht wirklich den Sinn, warum das irgendwie, und das wissen die ja auch, die haben sich halt schon entschuldigt, und es ist ihnen auch klar, dass das unsinnig war, dass das so lange da lag, weil sie ja selber auch zugeben, dass sie ganz vergessen haben, dass solche Dateien da noch rumflogen. Und das ist nämlich genau das Problem. Und jetzt zu deiner Sache, irgendwie, also ich habe jetzt diese E-Mail erhalten. So was denkt man sich halt erst, wenn man so eine E-Mail erhält, denkt man, ist die denn wirklich auch vom CCC? Ne? Und da findet man auf deren Internetseite nicht ein Statement zu. Also deswegen muss ich mal, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, es wirkt sehr danach, dass sie das publik gemacht haben und dann auch nur an die Leute, die teilgenommen haben an dem Camp, nachdem diese spanische Hackergruppe die Daten veröffentlicht hatte. Weil ich weiß nicht, ob sie es so gemacht hätten, wenn sie es nicht veröffentlicht hätten. Das ist natürlich jetzt schwer festzustellen. Ich weiß nur, die Daten waren, also als ich die Mail kriegte, waren die Daten nicht mehr abrufbar. weil der CCC diese Hackergruppe netterweise, besser gesagt, gebeten hat, irgendwie, dass sie die Daten nicht publik machen, weil dann, wie gesagt, schon sensible Daten dabei waren, Passwörter und Mail-Accounts und auch sonstige Sachen, die die Leute da reingeschrieben haben. Teilweise wirklich für den Sinn damals nur während dieser Phase des Camps. Und die haben das dann auch wirklich runtergenommen von ihrer Seite, aber mit ein bisschen Anstrengung dank Google findet man diese Informationen trotzdem noch. Und also da, ich weiß nicht, ich würde wirklich sagen, wenn sie es wirklich publik machen, wie du sie loben willst, Martin, dann sollte man das vielleicht auch auf seiner Homepage irgendwie kenntlich machen. Also, es könnte ja sein zum Beispiel, dass Leute damals E-Mail-Accounts genommen haben, die nur temporärer gültig waren, die jetzt nicht mehr funktionieren, die kriegen das zum Beispiel nicht mit und so. Also ja, ich muss sagen, das ist sehr halbherzig. Also ja, und es ist einfach wirklich ein Fauxpas, so als kleine Neben-Ellbogen-Schelte. Wenn man so diese Hackergruppe, die da eingebrochen ist, hat eine relativ ausführliche Zusammenstellung gemacht von Sachen, die sie da gemacht haben und gefunden haben und netterweise relativ viel Passwörter schon auch gecrackt und die Klartext übersetzt. Und da geht es also um relativ viele Logging-Accounts auf irgendwelchen Maschinen vom CCC oder auf der Maschine. Und das Lustige ist, wenn man sich die Passwörter durchliest, muss man echt sagen, also da sind wirklich simple Sachen dabei, die wirklich jeder Wörterbuchangriff innerhalb kürzester Zeit irgendwie offerieren würde. Das soweit zur Sicherheit und CCC. Ich denke, da kann man besser handhaben und kann man auch besser im Vorwege irgendwie lösen. Das ist sozusagen nicht so schön.
Auch ganz interessant, wie du gerade meintest, ja, man kriegt dann diese E-Mail, man weiß nicht genau, ist die denn jetzt wirklich vom CCC? Und da denkt man ja auch, ich meine, dafür gibt es technische Möglichkeiten auch schon seit wie vielen Jahren?
Ja, zumal das Interessante ist, also es ist nur ein Link vorhanden in dieser Mail und der geht aber nicht auf den Server vom CCC, sondern auf diesem Server, der ursprünglich von dieser spanischen Hackergruppe ist, wo man aber dann nichts mehr erreicht, wie gesagt.
Genau, also, da kriegt man dann verbinden.
Also es wirkt zunächst ein bisschen merkwürdig, so, dass man irgendwie denkt, ist das jetzt wirklich wahr, ist das nicht wahr?
Ja. Aber dass man so eine Mail dann nicht signiert, ist mir dann auch nicht so hundertprozentig
verständlich. Ja, und vor allen Dingen, da sind so viele Kleinigkeiten, die ich wirklich irgendwie, die mich dann schon so ein bisschen aufdenken, weil ich ja eigentlich ein großer Freund vom CCC bin. Dann steht zum Beispiel, also wenn man so ein unbedarfter Mensch da ist, dann steht am Ende, ja, und bitte, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber so nach dem Motto, machen Sie jetzt bitte alles Nötige, um Ihre Sicherheit wieder zu gewähren. Aber nichts weiter so. Also man weiß ja jetzt, ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht mehr, was für Daten da von mir irgendwie also sein könnten überhaupt und sowas. Und also das finde ich ein bisschen sehr im Regen gelassen, die Leute jetzt. Ich meine, die haben Shitmist gebaut. Nee, Bockmist, so heißt das, ne? Naja, die haben halt also Shitbockmist gebaut. Und dann sollten sie sich jetzt ein bisschen mehr anstrengen, denke ich, auch dann den Leuten mal erklären, um was sie da machen können. Weißt du, wenn du am Ende nur schreibst einen Satz so, hallo, bitte macht jetzt alles Notwendige, um dass das wieder sicher ist. Also ich weiß selber nicht, was sie meinen damit. Also deswegen, das geht's eine glatte 6, muss ich dazu sagen. Also,
tja.
Setzen 6.
Gut, wir sitzen und ich würde sagen...
Ach so, ja doch, und dann wollte ich nochmal sagen, also so eigentlich um das Ganze nochmal, eigentlich müssten sie nächstes Jahr sich selbst zum Big Brother Award irgendwie nominieren, ne? Weil da darf man auch nicht vergessen, der CCC sitzt da ja mit in der Jury, die das auswählt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitgehört habt, Big Brother Award wird einmal jährlich verteilt innerhalb in zig europäischen Ländern schon, ne?
Ich glaube ja, aber es stimmt, also es gibt verschiedene Big Brother Awards, jedes Land hat inzwischen seinen eigenen Big Brother Award, es gibt zumindest einen in Österreich und einen in der Schweiz.
Ich glaube, es sind über 12 ja. Länder, also war richtig viel. Und da werden sozusagen Firmen, Institutionen, Personen ausgezeichnet, die, sagen wir es einfach mal so, den Datenschutz mit Füßen treten oder sich nicht besonders drum kümmern. Und ja, eigentlich finde ich, hat diese Aktion rechtfertigt auf jeden Fall eine Nominierung.
Wir können das ja mal anonym reingeben oder auch
meinetwegen. Ich mache das auch gerne unanonym.
Gezeichnet der versammelte Nerd Alert.
Ja. Jo, das war soweit.
Genau,
das unsere Freunde vom CCC.
Wir haben eigentlich sogar noch ein Element hier in unserem Kessel Buntes, aber ich würde trotzdem vorschlagen, wir machen jetzt erstmal eins der ein bisschen längeren Themen dieser Sendung. Also hoffen wir mal, dass wir da ein bisschen länger drüber reden können. Eine Sache, die mir schon ziemlich lange am Herzen liegt und die ich bestimmt jetzt seit anderthalb Jahren mit großer Begeisterung benutze. Auch 3 Buchstaben, nämlich
RSS.
Genau. So, und jetzt machen wir erstmal das erste große Quiz hier in unserer Reihe. Oder vielleicht sollten wir, ich habe ja sogar was zu verlosen heute. Das könnte interessant sein, ob wir Hörer haben, die sich mit sowas auskennen. Vielleicht sollten wir doch Musik spielen. Herr Kapellmeister, okay. Bitte zum Instrument. Und wir machen das jetzt so. Ich werde jetzt eine Quizfrage stellen und eine Telefonnummer durchgeben. Und zu gewinnen gibt es 2x2 Eintrittskarten zum Konzert von Kante in der Markthalle.
Oh, das ist bestimmt spannend. Da würde ich auch gerne dran teilnehmen.
Okay, du kannst ja mitmachen. Du kannst ja hinten ans andere Telefon gehen. Das Doofe ist, ich weiß nicht, wann das Konzert ist. Weißt du das?
Nee, habe ich gerade auch nicht im Kopf. Also die waren doch neulich noch in der Flora, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Das weiß ich gar nicht.
Doch, die waren in der Flora.
Okay, also sie sind auf jeden Fall in der Markthalle und das sollte im Dezember sein. Und ich meine, für Kante nimmt man sich auch gern mal frei. Ne? Ich meine, so eine tolle Band.
Auf jeden Fall, die neue CD ist ja auch fantastisch.
Genau. Und jedenfalls, da verlosen wir jetzt 2x2 Karten für das Konzert. Für die Leute, die jetzt innerhalb des nächsten Stückes anrufen und uns sagen, wofür die Abkürzung RSS steht. Das wird schwer, dementsprechend. Wir machen sie auch nicht so leicht. Wir sind eine schwierige Sendung. RSS ist die Frage. Sobald die Musik losgeht, könnt ihr anrufen unter der Telefonnummer.
Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass es mehrere Möglichkeiten für die Lösung gibt.
Das ist richtig. Also wir wollen jetzt keine Fantasielösung, aber es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Und ja, die Telefonnummer ist 432 500 46. Das wiederhole ich nochmal. 432 500 46. Und wir machen jetzt Musik.
Look at me, 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 look
So, hier gehen die Diskussionen hoch, hinaus, herein und wieder raus. Wir haben jetzt gerade noch mal recherchiert, weil wir wollen ja auch keine Falschmeldungen über den Äther verbraten, für uns dafür zuständig erklären. Also es ist Folgendes. Ich habe nicht die richtige Wahrheit geredet, aber ich war auch gar nicht so weit davon entfernt. Also die Art und Weise, wie der CCC-Server gehackt wurde, war wirklich über eine Schwachstelle einer T-Wiki-Installation. Das steht so in der Mail.
Meiner Mail nicht.
Ja. Okay, es steht, ich vermute mal, also man kann das so interpretieren, das ist auch relativ egal, aber jedenfalls nicht der alte Camp-Wiki-Server, sondern irgendein neuer Wiki-Server, da vielleicht irgendeine ganz andere Geschichte, aber tatsächlich war eine unverschlüsselte Backup-Kopie der Registrationsdaten auf diesem Server und das ist...
Zuzüglich der ganzen Wiki-Daten, also es ist ja mehreres genommen.
Genau, das ist jedenfalls fui, und ja, so viel dazu. Weiterhin haben wir eine erstaunliche, erschütternde Meldung bekommen. Uns wurde erzählt, dass es tatsächlich Nerds gibt mit Freunden. Und das hat uns allen die Gänsehaut auf die Stirn gestrieben.
Also mich interessiert das auf jeden Fall, das Thema Frau. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, warum das anders sein sollte.
Ja, interessieren tut das wahrscheinlich jedem so, aber... So aus der Nähe betrachtet kann man das ja eher selten.
Ja, gut. Nee, da fällt mir ein, das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber ich war letztens in so einem Kunstbuchladen und da gibt es ja immer diese von Taschen, glaube ich, heißen die oder so. Gibt immer so kleine Bildbände, ne? Dann gibt es sowas, was ich, dann gibt es das auch als Erotik für Frauen und sowas und für Männer. Und dann gab es eins, das waren nur Frauen, die gerendert waren, also 3D, künstlich geschaffen. Ein ganzes Buch mit bestimmt 40 Seiten, 50 Seiten, wo nur so weibliche Personen, das ging natürlich los über diese klassischen Fernsehfiguren, die in Japan waren, ich weiß nicht mehr, wie die Moderatoren hieß, über dann auch aus irgendwelchen Spielen und sowas. Also es scheint ja doch wirklich einen Markt dafür zu geben.
Faszinierend, ihr Frauen für Nerds. Ja, jedenfalls, der Nerd, der hier angerufen hat, kann seine Frau mit aufs Konzert nehmen. Er hat nämlich gewonnen. Das kannte die Kantenkarten. Nochmal gratuliere. Und ich muss mich auch korrigieren.
Zum zweiten Mal.
Ich habe heute einen großartigen Tag. Zwei in einer Reihe. Das Konzert ist nicht in der Marktstube und auch nicht in der Markthalle. Noch nicht auf dem Marktplatz und auch nicht in der Marktstraße. Das Konzert ist am 2.12. im Hamburger Schauspielhaus. Und das klingt sehr, sehr verlockend. Kante, da sollten wir alle gemeinsam hingehen.
Ich sitze heute, muss ich einfach auch mal erzählen, am anderen Platz als sonst. Und mir gefällt das gut hier, muss ich sagen.
Ja, ich finde das auch ganz
gut. Also, weil man guckt sich so direkt in die Augen. Wir sitzen sonst immer nebeneinander.
Du siehst auch gut aus.
Oh, danke schön.
Ja.
Schnell noch ein bisschen Helligkeit nachschieben.
So, wir werden jetzt die ambivalente Auflösung unseres Preisrätsels verkünden. Wir haben ja gefragt, wofür die Abkürzung RSS steht. Und es gibt tatsächlich keine richtige Antwort, aber zwei, die gelten können. Und die sind...
Also Rich Site Summary ist auf jeden Fall eine Version.
Rocket Science School.
Das ist falsch. Okay. Das andere ist Real Simple Syndication. Und diese beiden, Rich Site Summary und Real Simple Syndication sind beides tendenziell Umschreibungen für das, was RSS für eine Webseite machen kann. Ja. Jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Wir können erzählen, wie RSS funktioniert. Oder wir können erzählen,
was
der Sinn
dahinter ist vielleicht erstmal. Einfach mal, was war die Idee dahinter? Warum hat man sowas Neues erfunden?
Genau. Also vielleicht können wir doch mit der Historie arbeiten.
Ja. Die Netscape-Leute hatten da mal wieder ihre Finger drin.
Ja, genau. Es fing damit an, dass ein amerikanischer Alpha-Nerd, der vorher schon viel interessante Sachen gemacht hat, irgendwie seit Anfang der 70er spätestens mit Computern gearbeitet hat, namens Dave Weiner, angefangen hat, sich für XML zu interessieren. Und er hat zu dem Zeitpunkt, Dave Weiner ist auch mehr oder weniger bekannt als der Erfinder der Weblogs, oder jedenfalls bezeichnet er sich selbst als dieses. Und er hat schon relativ früh einen Weblog geschrieben. Ich glaube, damals hieß das noch DaveNet oder eventuell war es auch schon Scripting News, das weiß ich gar nicht so genau. Und dann kam so, das muss so Anfang, also erste Hälfte der 90er Jahre, fing es dann so an mit XML. Und alle sagten, ja, XML ist die Zukunft und Dave, du musst auch mal XML machen. Und dann hat sich Dave das so näher angeguckt und hat dann zusätzlich neben seiner HTML-Seite, hat er seinen Weblog oder seinen Proto-Weblog, damals gab es ja Weblogs in dieser Art und Weise noch gar nicht, publiziert in seinem eigenen XML, in seinem eigenen XML-Dialekt, den er sich selbst ausgedacht hat. Und den nannte er, der hieß damals Scripting XML oder irgendwas in der Art.
Gibt's weißt du, wann ungefähr das war?
Das muss so irgendwie so, ja, so, ich würde mal vermuten, so frühestens so um 95 rum müsste das gewesen sein. Okay. Und im Endeffekt war das so der Vorgänger von dem, was jetzt RSS ist. Und dann kam die Netscape Corporation und die haben angefangen. Netscape ist ja bekannt davon, dass sie irgendwie den ersten einigermaßen kommerziell erfolgreichen Browser, Webbrowser geschrieben haben. Und dann ist Netscape ja relativ schnell groß gewachsen und sie haben sich neben dem Browser im Servermarkt auch dem Internet im Allgemeinen angenommen und haben dann dieses Portal MyNetscape, hieß das glaube ich, gebaut. Und bei diesem Portal MyNetscape hatte man die Möglichkeiten, die Headlines anderer Webseiten in sein eigenes Portal sozusagen einzubauen. Man konnte sich sozusagen seine eigene Startseite selbst zusammenstellen. Man konnte sagen, okay, ich will halt sowieso den normalen Default-Content von Netscape.com, aber zusätzlich möchte ich gern noch irgendwie die Headlines von der New York Times haben und irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, welche Seiten damals zum Zeitpunkt aktuell waren, ist auch relativ interessant, uninteressant.
Aber man konnte sozusagen seine Startseite personalisieren.
Genau. Und das hat diesen Dave Weiner dann wieder interessiert. Also ich weiß das relativ deswegen so genau, weil ich gerade vor kurzem ein ziemlich ausführliches Interview mit ihm gehört habe. Und er hat sich dann das Format angeguckt, wie sie das machen. Nämlich das ist Folgendes. Also man nimmt einen, und das war dann nämlich dann schon RSS. RSS mehr oder weniger eine Zusammenfassung der Seite oder der Frontseite von so einer bestimmten Art von Webseite, die eine Reihe von Nachrichten präsentiert. Und anstatt die ganzen Webseiten, also eine Webseite ist ja viel mehr als nur der Inhalt. Eine Webseite ist ja auch noch, wie der Inhalt präsentiert werden soll, was für Bilder da drin sind, in welchem Format, wie das Ganze aufgebaut werden soll, ob da irgendwelche Tabellen drin sind. Und so ein RSS-Format ist sehr simpel. Da steht im Endeffekt nur drin, Überschrift und eventuell Überschrift, dann Link zu dem Artikel und vielleicht noch ein bisschen eine kleine Zusammenfassung dazu. Und ja, und dann hat sich Dave Weiner das genau angeguckt, dieses XML-Format, hat festgestellt, dass das mehr oder weniger sein XML-Format, das Scripting-News-Format war, nur abgewandelt und dann fing das so langsam an, also ja, das ist eigentlich total interessant, woher das herkommt. So.
Naja, würde ich nicht sagen.
War doch eine kleine Historie.
Ja. Ja, also ich muss sagen, ich kenne das ja gar nicht, um das jetzt nochmal dann weiter, was fällt wahrscheinlich den Leuten noch nicht so auf, was das jetzt heißt. Ich nutze das zum Beispiel viel, um viele Nachrichten oder Informationsseiten, die halt jeden Tag relativ viel neuen Content erzeugen, möglichst effektiv sozusagen durchzusichten. Das heißt, genau. Also ich erspare mir, früher musste ich sozusagen, der erste Schritt war, man geht auf jede einzelne Informations- und Nachrichtenseite und guckt dann durch. Und wie Martin schon meinte, hat man teilweise relativ viel Ballast, den man mit durchguckt, weil man das auf den ersten Blick gar nicht erkennt, wo jetzt wirklich wichtige Informationen sind und wo Werbung ist oder wo sonst irgendwelche, was weiß ich, Gewinnspiele oder hier, irgendwelche unwichtigen Informationen. So, das nächste war, glaube ich, was ich dann als erlebt hatte, war, dass dann sozusagen, es gab dann Webseiten, die sozusagen die verschiedenen Seiten, die man einen interessierte, als auf einer Seite darstellten, aber noch mit klassischer HTML-Technik.
Genau.
Genau. Und das hatte aber auch so seine Schwächen. Also manchmal dauerte es dann, das zu aktualisieren relativ lange und auch sonst die Seite. Es war halt nicht besonders griffig, gerade weil wir im Hintergrund dann sozusagen aus 25 anderen Seiten die Informationen erstmal irgendwie rausgezogen werden müssen. Und das ist jetzt ein Fall, wo ich sehr viel mit RSS arbeite. Also das heißt, ich irgendwie fast die meisten oder großen Informationsnachrichtenseiten halten sozusagen einen Link vor. Das ist meistens ein kleiner orangener Kasten, wo RSS oder XML draufsteht.
Genau.
Und wenn man jetzt spezielle Programme hat, man kann es aber auch mit dem neuesten Firefox, ich weiß nicht, wie das mit den anderen Browsern aussieht, auch benutzen sozusagen.
Genau. Wir sollten jetzt gar nicht so tief in die Details gehen. Ich finde es relativ wichtig, dass wir nochmal genau formulieren, was RSS genau ist, also irgendwie, bevor wir dann in die Nutzergeschichten gehen. Ich meine, genau. Ich habe natürlich auch die Historie aus einem gewissen Grund irgendwie präsentiert, weil wir nachher auch mal drüber reden können. Das ist ja ein sehr altes Format, wenn man das genau nimmt. Ich meine, 95 hat das angefangen mit My Netscape und der Durchbruch kam ja jetzt irgendwie 2002 oder was meinst du? Ich meine, vorher hat das ja niemand benutzt.
Ja, und vor allen Dingen kam der Durchbruch ja aus einer anderen Ecke, deswegen habe ich gerade nochmal betont, wo ich es einsetze, weil es aus der Ecke kam. Eigentlich nicht klassisch, wo ich es einsetze, ne? Sondern also sozusagen, das ist sozusagen, dass man eine schnelles Inhaltsangabe von Seiten findet mit so ein paar Texten, sondern es hat sich hauptsächlich deswegen
durchgesetzt. Das kam aus der Weblog-Szene ganz stark.
Die Blogger. Da sind sie
die
wieder.
Blogger. Die Blogger. Die nerven immer so, die scheiß Blogger, reißen immer das Maul auf.
Das ist doch gerade ganz groß Thema, oder?
Und das war doch letztes Jahr Thema, oder?
Echt?
Dieses Jahr ist ja Podcasting-Thema, deswegen machen wir das ja auch.
Jetzt musst du nicht jedes Apple-Thema immer als Thema des Jahres hochhalten.
Das ist kein fucking Apple-Thema.
Das kann ja wohl nicht angehen.
Was lustige Sache ist, das ist heute unser Hauptthema, Podcasting. Das habe ich heute.
Jetzt springen wir wieder. Jetzt erstmal rudern mal zurück jetzt.
Also, wir rudern zurück.
Was ist Bloggen? Webbloggen.
Ne, ich bin gar nicht, wollen wir jetzt über Webbloggen reden.
Ja, wenn wir sagen, es kommt aus der Ecke, dann müssen wir das schon erstmal wenigstens ein bisschen ausführen. Denke ich.
Okay. Was ist Webbloggen?
Oh, bevor ich jetzt hier die 25. schlechte Interpretation von Webloggen loslasse, würde ich sagen, geht ihr einfach zu Wikipedia.org und schaut euch das einfach da mal an, weil das Thema wird im Moment in allen möglichen Medien breitgetreten und Nerd Alert ist ja eigentlich eher für die informierte Subkultur.
Das ist tatsächlich nicht richtig. Wir haben ja eigentlich immer den Anspruch an uns selbst gehabt, dass wir so eine Art, immer ein kleines bisschen Volkshochschule auch sind, die digitale analoge Volkshochschule. Wir haben immer versucht, jeden Begriff, den wir von uns geben, auch zu definieren. Das klappt natürlich überhaupt nicht und dementsprechend versteht es sowieso keiner, der sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber man sollte zumindest, finde ich, immer diesen Selbstanspruch haben. Deswegen, wir können ja sagen, was Webloggen nicht ist.
Ja, Webloggen ist kein Tagebuch.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Weblog ist kein Tagebuch.
Weil die Tagespflicht fehlt, oder? Nein, also ich meine, es wirkt als Laie, wenn ich bin jetzt kein großer Blogger und ich gucke mir das öfters an, es hat ja schon den Charme eines Tagebuches.
Es hat das Format eines Tagebuches, das trifft die Sache am besten.
Aber also vehement seid ihr jetzt so dagegen, weil das sozusagen, weil ich muss nicht jeden Tag was reinschreiben, oder was stört euch bei dem Begriff Tagebuch?
Tagebuch sozusagen? Hat ja häufig diese Konnotation, dass es etwas sehr Intimes ist, in dem du über dich erzählst. Und gerade das ist nicht wirklich definierend für einen Weblog. Ein Weblog ist viel mehr, also eine Seite, die häufig von einer Person geschrieben wird.
Ein Statusreport. Tagesstatusreport.
Nicht wirklich.
Um das wäre wieder ein Tagebuch. Zu privatisieren, das Ganze.
Vielleicht wird das Weblog dem Medium Internet dadurch gerecht, dass es sich untereinander verlinkt. Also, dass man Leute, die in anderen Weblogs schreiben, sozusagen in seine Weblog-Einträge mit einbezieht, kommentiert. Und da gibt es also diverse technische Möglichkeiten wie Trackbacks und Pings und so weiter, die jetzt in diesem Zusammenhang zu weit führen würden. Aber man kann halt Dinge, die man auf seinen Surftouren.
Also entdeckt. Trackback, doch, das ist nochmal ganz interessant, weil man das wirklich, glaube ich, nicht so kennt. Damit könnte ich sehen, wer alles auf meinen Blogartikel verlinkt oder so, ne?
War genau.
Das
nicht so? Nicht, doch, ja, das trifft die Sache ganz gut, ja, richtig.
Okay.
Also wir Leute, die über deinen Blogartikel einen Artikel in ihren Blogs schreiben,
genau, das
sind die Leute, das
sind
die, schicken dir genau. Ein Trackback.
Und sowas ist schon, kann man sagen, das läuft alles über diesen Überbegriff Semantik-Web, was so die nächste Evolution des Internets sein soll. Ob es kommt, ist eine andere Frage. Aber da kann man schon sagen, das ist was Neues, ne? Weil wenn man klassisch HTML, da bin ich immer nur, der auf eine Seite geht, sich Informationen runterzieht, aber wenn ich zum Beispiel in ein Forum geschrieben habe früher oder ein Gästebuch,
ja,
ne, hatte ich ja keine Möglichkeit zu gucken, wer sonst, außer wenn ich geschickte Suchanfragen bei Suchmaschinen benutze, rauszukriegen, ob da überhaupt jemand drauf verlinkt. Und das ist sozusagen innerhalb des Konstruktes beim Bloggen sozusagen mit drin.
Genau. Jetzt sind wir natürlich von Hütchen auf Stöckchen gekommen. Wir reden rein theoretisch über RSS.
Ja, aber es ist ja schon eine essentielle oh Gott, Sache.
Genau.
Für RSS ist ja schon das Bloggen, das kann man glaube ich schon so sagen.
Das Webbloggen ist sowieso eine sehr essentielle Sache für das ganze Internet momentan.
Ja, das kann man bestätigen. Also wenn man bei Google nach irgendwelchen Dingen sucht, tauchen oft in den ersten Hits Verweise aus irgendwelchen Weblogs auf. Also es ist ein sehr populäres Medium geworden.
Genau. Auf eine gewisse Art und Weise erfüllt das Weblog das, was irgendwie vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, als das Internet hochkam, zum ersten Mal versprochen wurde. Nämlich, dass jeder sozusagen jetzt sein eigenes Medium ist. Also die Einstiegsschwelle, eine Webseite zu bauen, mag heute niedriger sein als noch vor 5, 6 Jahren, aber sie ist immer noch vorhanden. Aber die Einstiegsschwelle, ein eigenes Weblog zu schreiben, ist sehr, sehr niedrig. Also sehr, sehr leicht,
was
ein eigenes
Weblog zu machen. Was teilweise auch den Inhalt von Weblogs erklärt vielleicht.
Das hast du jetzt gesagt.
Das habe ich gesagt. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich kriege den Satz nicht mehr zusammen, aber irgendwie Webloggen ist irgendwie eine Möglichkeit von Leuten, viel zu sagen, die keiner lesen will oder irgend sowas. Das war jetzt nicht auf eurer Linie, weiß ich. Ich nehme es auch und wollte das ja nur mal so in den Raum stellen. Also es gibt bestimmt gute Blogseiten, es gibt aber auch viele vielleicht nicht so gute Blogseiten. Weil jedem ist es frei überlassen, sowas aufzusetzen und zu machen. Und wir haben jetzt festgehalten, das ist so eine Art sozusagen, irgendwie, man kann halt irgendwie Statements da einfach.